Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit drei rasanten und brisanten Geschichten. Die südlich von Berlin lebende US-amerikanische Autorin Nell Zink erzählt von unkonventionellen New Yorker Eltern, die vom Rockstar-Leben träumen. Ihre Tochter wird dann aber doch lieber eine beflissentlich karrieristische Klimaaktivistin. Ebenfalls von New York schreibt William Boyle über eine rüstige Witwe, die mit einem Koffer voller Mafiageld in einem grünen Cabrio flüchtet. Und wir beginnen mit einem politisch aktuellen Roman, der gerade aus dem Französischen übersetzt wurde. Ein burlesker jüdischer Humor hatte die ersten Bücher von Karine Tuil ausgezeichnet. Mittlerweile setzt die 1972 geborene aber auf gesellschaftliche Thriller und greift darin immer wieder brisante gesellschaftspolitische Themen auf. Zuletzt erzählte sie in Die Zeit der Ruhelosen vom Elend in den Pariser Vorstädten, von dem dort grassierenden Rassismus und von der Gier der Mächtigen. In ihrem nunmehr 11. Roman nimmt Karine Tuil vor dem Hintergrund der aktuellen MeToo-Debatte sexuelle Übergriffe ins Visier. Ab wann kann man eigentlich von einer Vergewaltigung sprechen und ab wann ist sie objektiv justiziabel? Das fragt Tuils Roman Menschliche Dinge, den Christoph Formweg gelesen hat.
Sex war unbestreitbar der wirksamste Brandbeschleuniger, löste das ultimative Inferno aus. Schluss mit der Maskerade.
Mit ihrem ersten Satz verspricht Karine Tuil das Fallen aller Masken. Und ihr Roman Menschliche Dinge löst das Versprechen ein. Denn die Erzählerin ist allwissend und fokussiert das Drama der Familie Farrell aus verschiedenen Perspektiven. Zur Vorbereitung hat Karine Tuil, wie sie in einem Fernsehinterview sagte, im Pariser Schwurgericht recherchiert. So wie auch eine ihrer Protagonistinnen, die feministische Essayistin Claire Farrell. Ihr Sohn Alexandre, ein Elite-Überflieger, der es bis an die Universität Stanford geschafft hat, scheint beim Sex zu weit gegangen zu sein. Der Prozess gegen ihn wird vor dem Hintergrund der heiß laufenden MeToo-Debatte 2018 zum großen Pariser Medienspektakel.
In den Wochen vor Beginn der Hauptverhandlung hatte Claire gelegentlich als Zuhörerin an Verhandlungen vor dem Schwurgericht teilgenommen, damit sie wusste, was auf sie zukam. Nach 4-5 Prozesstagen gelangte sie zu der Überzeugung, dass man den Zustand einer Gesellschaft an deren Tribunalen und den dort verhandelten Fällen ablesen konnte. In den Gerichtssälen kam alles zur Sprache. Die Scham, gewalttätig und egoistisch gewesen zu sein, gestohlen, vergewaltigt, getötet, verraten zu haben, die Irrtümer der Eltern, die Untaten anderer oder den eigenen Wahn büßen zu müssen.
Alexandres Vater Jean Farrell ist ein seit 30 Jahren in Rundfunk und Fernsehen berühmter Interviewer, ein Medienstar Anfang 70, der von ganz unten kam. Er hat Einfluss, auch im politischen Milieu. Doch reichen seine Kontakte, um seinen Sohn nach der Anzeige wegen Vergewaltigung aus der Schusslinie zu bringen? Im Mittelpunkt des Romans stehen Vater, Mutter, Kind. Und nichts ist, wie es scheint. So führt Vater Jean seit Ewigkeiten ein Doppelleben mit einer Printjournalistin. Bis zu dem Tag, als sich Mutter Claire bei einer Lesung leidenschaftlich in den jüdischen Lehrer Adam verliebt.
Der Sex und sein destruktives Potenzial. Der Sex und seine unbändige, tyrannische, unstillbare Triebkraft. Claire war ihm erlegen wie alle anderen und sie riss praktisch über Nacht in furiosem Überschwang das Gebäude ein, das sie sich geduldig aufgebaut hatte. Eine Familie, emotionale Sicherheit, eine stabile Verankerung.
Aber mit Adam ist es Claire zu ernst. Sie verlässt den heimischen Herd und zieht mit ihm zusammen. Als Alexandre aus den USA auf Besuch nach Paris kommt, geht er mit Adams 18-jähriger Tochter Mila auf eine Party von Absolventen der Ingenieurschulen. Die alten Freunde verabreden einen Challenge. Wer nicht bis 2 Uhr morgens den Slip eines der anwesenden Mädchen vorweisen kann, muss für 30 Minuten ein Foto von sich in Unterhose posten. Am nächsten Tag zeigt Mila Alexandre wegen Vergewaltigung an. 2 Jahre lang, bis zum Prozessbeginn, liegen die Nerven aller Beteiligten blank. Nicht nur Alexandres Eliteausbildung in Stanford ist in Gefahr, auch die Karrieren der Eltern. Karine Tuil gelingt es, immer auf den Schmerz der Beteiligten zuzuschreiben. Vor den Geschworenen werden der Tathergang und alles Private bis ins Kleinste ausgeleuchtet, aus den kontroversen Perspektiven der Zeugen von Anklage und Verteidigung. Die anwesenden Journalisten posten alles Brisante noch im Gerichtssaal als Tweets in den sozialen Netzwerken. Dort werden die Neuigkeiten meist hemmungslos und aggressiv kommentiert. Karin Twill schafft es, indem sie ihren Figuren parallel folgt, die Spannung in ihrem Roman Menschliche Dinge bis zuletzt auf hohem Niveau zu halten. Die politische Brisanz wird dadurch erhöht, dass die Klägerin eine 18-jährige Jüdin ist und einen Terroranschlag auf ihre Schule erlebt hat. Mehr noch, die Kölner Silvesternacht hat die Wut der Pariser Feministinnen zusätzlich angeheizt. Der dialogreiche Romanplot spiegelt in den Schlagabtäuschen vor Gericht, in den Medien und den sozialen Netzwerken ein Frankreich, das auf Eskalationskurs ist. Auch wenn Karin Twill mit Herzschmerzmomenten und Intrigen etwas zu gezielt die Bestsellerlisten anvisiert, erfährt man in diesem Page-Turner über die Twitter-Gegenwart und über die Schieflagen unseres Nachbarlandes sehr viel mehr als aus den Medien. Vor allem über menschliche Abgründe in hierarchischen Strukturen. Karin Twills großes Plus, sie bevormundet ihre Leser nicht in ihrer Entscheidung, wer welche Schuld trägt.
Christoph Formweg über Karin Twill, Menschliche Dinge, aus dem Französischen übersetzt von Maja Überle-Pfaff und erschienen im Claßen Verlag Berlin. Und damit von Paris nach New York. Eine Liste aller New York-Romane, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten erschienen, ist wahrscheinlich länger als die der Bars und Cafés am Strand von Coney Island. Paul Auster schrieb seine berühmte New York-Trilogie und neben vielen anderen versuchten sich nach ihm Jennifer Egan, Joseph O'Neill oder Colum Tobin an der Megacity am Hudson River. Den in Brooklyn aufgewachsenen William Boyle hält das nicht davon ab, auch seinen dritten Roman in New York und dessen Vorstädten anzusiedeln. A Friend is a Gift You Give to Yourself heißt sein schräger Kriminalroman, im Original bereits 2019 erschienen und die deutsche Übertragung Eine wahre Freundin kennt Peter Henning.
Eigentlich, so möchte man meinen, sollte die Stadt New York, an der sich von John Dos Passos über Jay McInerney bis hin zu Claire Missoud ganze Generationen von US-Schriftstellern versucht haben, auserzählt sein. Wären da nicht die großartigen in New Yorks Stadtteil Graves End am südwestlichen Rand von Long Island wurzelnden Romane des 1978 geborenen William Boyle, der sich ganz offensichtlich keinen Deut um das schert, was andere vor ihm über New York zu sagen hatten. Und genauso lesen sich seine im Schatten der großen, scheinbar nie endenden Stadtsaga in den sogenannten Boroughs von Big Apple, Gravesend, Brooklyn und der Bronx abrollenden drei Romane. Frisch, unverbraucht und so, dass man die Stadt plötzlich ganz neu zu sehen meint. Denn Boyle, der in Brooklyn aufwuchs und inspiriert durch die Romane von Hubert Selby und Gilbert Sorrentino zum Schriftsteller wurde, zeigt sie uns aus der Perspektive vor sich hin wurstelnder Randexistenzen im gefahrvollen Milieu der Kleinganoven und Mafiaumtriebe. Diesmal steht die vom Rauen in New Yorks Vorstädten herrschenden Klima arg zerrupfte Rena Ruggiero im Zentrum, die nach der Ermordung ihres Mannes Gentle Vic auf verlorenem Posten kämpft.
Nach der Sonntagsmesse und dem üblichen Kaffee bei McDonald's mit ihrer Freundin Jeannie ist Rena zurück in der Bay 35th Street. Es ist seltsam, sich nur in der Straße heimisch zu fühlen, in der man wohnt. Ihr ganzes Leben hat sie in dieser Straße gelebt. Die Stufen. Noch immer steht ihr das Bild vor Augen, wie Vic an diesem schrecklichen Tag vor 9 Jahren darauf lag. Sie erinnert sich genau an die Blutlachen auf den Stufen. Wenn man genau hinsieht, erkennt man noch die braunen Flecken, die sich für alle Zeiten in den Beton gefressen haben. Der arme Vic.
Private Weltkriege hat Patricia Highsmith derlei einmal genannt, was Boyle uns in seinen bislang 3 vorliegenden Romanen präsentiert. Auch Rena hat sie jahrzehntelang leidvoll durchexerziert. Verständnis findet sie inzwischen nur noch bei 1-2 Freundinnen und der ehemaligen Porno-Queen Lacey Wolfstein, die sich inzwischen mit kleineren Betrügereien durchschlägt. Anhand ihrer Geschichten schreibt Boyle die beiden bislang vorliegenden Vorgänge Gravesend und Einsame Zeugin auf ebenso coole wie bisweilen splatterhafte Art fort. Und dass die Handlung von Eine wahre Freundin mit einer unverhohlenen Verbeugung vor Ridley Scotts 1991 mit Gina Davis und Susan Sarandon inszenierten legendären Roadmovie Thelma und Louise beginnt, kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr. So muss Rena genau wie Scotts nach einem ebenso dummen wie sinnlosen Mord in ihrem grünen Cabrio fliehen. Äußerst unsanft hatte sie den Zudringlichkeiten ihres lüsternen 80-jährigen Nachbarn Enzio ein Ende gesetzt.
Er legt seine Hand um ihre Taille. Sie spürt sie rau und warm durch den Stoff ihrer Bluse. »Ich könnte ein bisschen Liebe brauchen«, sagt er. »Du nicht?« Sie hebt den Aschenbecher hoch. Dann schlägt sie mit aller Kraft zu. Es klingt, als würde sie mit dem Fleischklopfer einen Schnitzel klopfen. Blut spritzt. Enzio gibt ein langgezogenes, leises Pfff von sich, wie wenn aus einem Ballon Luft entweicht. Dann dreht er sich und kippt nach vorne. Beim Sturz kracht er mit dem Kopf gegen die Kante des Couchtischs. Gekrümmt liegt er auf dem Boden. »Himmel«, sagt Rena in die Stille, »ich hab doch gesagt, dass er mich nicht anfassen soll.«
Rena stiehlt Enzios 62er Impala und fährt in die Bronx in der Hoffnung, bei ihrer dort lebenden Tochter Adrienne und ihrer 15-jährigen Enkelin Lucia Unterschlupf zu finden. Doch als Adrienne ihr die Tür vor der Nase zuschlägt, kriecht Rena notgedrungen bei deren Nachbarin Lacey unter und Boyles grandioses Sittengemälde um zwei starke Frauen, die plötzlich mit einem Koffer voller Mafiageld in einem gestohlenen Impala in das erste Abenteuer ihres Lebens schlittern, beginnt Fahrt aufzunehmen. In einer rasanten, finster-ironischen Mixtur aus dem Serienklassiker The Sopranos und den Romanen von Richard Price verwandelt Boyle ein ganzes Viertel im Zuge der Handlung in eine sich immer schneller drehende Vorstadtbühne, auf der so ziemlich alles gespielt wird, was eine solche Exposition an schillerndem Wahnsinn zu bieten hat. Und als obendrein Enzio wie von den Toten aufersteht und ein hammerschwingender Mafia-Killer die Bühne betritt, ist das Ensemble dieses Théâtre Morbide komplett. So verdichtet sich Boyles furioser Roman am Ende zu einer sargschwarzen Burleske auf zwei taffe Frauen, die am Rande des Nervenzusammenbruchs noch einmal nach den Sternen greifen. Er inszeniert das Ganze als blutigen Abgesang auf das Konzept Familie. Das, und daran lässt seine Kleinganovenposse keinen Zweifel, zuletzt nicht einmal mehr die Fiktion von Geborgenheit zu erzeugen vermag.
Peter Henning über William Boyle, eine wahre Freundin aus dem Amerikanischen, von Andrea Stumpf und erschienen im Polarverlag Stuttgart. Die Karriere der US-amerikanischen Autorin Nell Zink gehört ins Reich der Anekdoten. Lange Zeit beschränkten sich Zinks Veröffentlichungen auf ein Post-Punk-Fanzine über Tierthemen, das in Miniaturauflage in der anarchischen Szene Philadelphias kursierte, und auf Privatromane, die sie allein dem israelischen Schriftsteller Avner Schatz zeigte. Als Literaturstar Jonathan Franzen sie dann ermahnte, ihr Schreiben endlich ernst zu nehmen, schrieb Nell Zink in 4 Tagen eine erste Romanfassung von Der Mauerläufer, hauptsächlich um Franzen zu beweisen, dass sie ihr Schreiben längst ernst nahm. Franzen war begeistert vom Manuskript, Zinks Erstling wurde von der Kritik gefeiert und inzwischen hat Nell Zink 6 Romane veröffentlicht. Der aktuelle liegt nun auch auf Deutsch vor. Yannick Hanbeau-Federer hat Das hohe Lied gelesen.
Nell Zinks Das hohe Lied spielt im New York der 1990er und 2000er Jahre. Daniel kommt mit $800 in die Stadt, um eine 7-Zoll-Single herauszubringen, die ihn berühmt machen soll. Als Musikproduzent und Labelchef. Teenagerin Pamela verschlägt es ebenfalls in die Metropole. Noch vor Ende des letzten Schuljahres stiehlt sie sich aus ihrem christlich-konservativen Elternhaus in Washington, tauscht den Videorekorder des Vaters gegen $70, um sich ein Busticket nach New York leisten zu können, wo sie Künstlerin werden will. Ihr erstes Projekt? Eine Punkband namens The Diaphragms. Daniel und Pam treffen einander bei Joe, einem gemeinsamen Bekannten, von dem es heißt, er leide unter dem Williams-Syndrom. Dabei gibt Autorin Nell Zink sich Mühe, ihn alles andere als leidend darzustellen. Er mag etwas leichtgläubig sein, mathematisches Denken ist nicht seine Stärke, aber er ist musikalisch hochbegabt und irgendwie immer gut drauf und unter Menschen. Er ist es auch, der Daniel und Pam einen enthusiastischen Vorschlag macht.
Lasst uns eine Band gründen. Wir heißen Marmalade Sky. Ich am Bass, Pam an der Gitarre und du am Keyboard. Alle singen. Wir haben 3-stimmige Harmonien. Wir proben bei dir zu Hause. Ich schreibe die Songs. Prepare to rock.
Doch es kommt anders. Denn bald schon sind Daniel und Pam ein Paar. Und statt einer Band gründen sie Familie. Schwanger mit Tochter Flora will Pam nicht mehr auftreten. Und während Floras Eltern sich nach der Geburt mit Gelegenheitsjobs durchschlagen müssen, fungiert Joe als Floras Babysitter, bevor er dann doch noch Rockstar wird. Für manch einen Roman könnte diese Zusammenfassung als Lektüre-Schlüssel dienen. Hier aber bewegen wir uns noch immer im ersten Sechstel der Handlung. Wer Sing kennt, der weiß, wie virtuos sie den Quotienten aus Erzählzeit und erzählter Zeit zu variieren vermag. Wie sie ganze Familiengeschichten mit wenigen, kunstvoll gesetzten Strichen anzudeuten weiß. Die Lesenden dabei auch hin und wieder lustvoll und zugleich zynisch auf falsche Fährten lockt, indem etwa Daniels einbeinigem, epilepsiekrankem, somalischem Adoptivbruder genau 1,5 Sätze gewidmet werden, nur um ihn anschließend nie wieder zu erwähnen. Wichtiger erscheint Sing die exakte Positionierung ihrer Hauptfiguren in der subkulturellen Abgrenzungsmechanik. Über Daniel erfahren wir etwa, was ein 80s-Hipster ist.
Der 80s-Hipster hatte nichts mit dem bärtigen und verweichlichten Konsum-Junkie gemeint, der im 9. Jahrhundert als Hipster bekannt wurde. Er war ein Nebenprodukt des kurzen, schillernden Augenblicks der amerikanischen Geschichte, als die Arbeiterklasse kostenlos Geisteswissenschaften studieren konnte. Nach 4 Jahren am Fuß des Elfenbeinturmes, wo er Krumen obsoleter Theorie aufschnappte, stieg er wieder hinab, um sich erneut der Welt des Motorsports mit freiliegenden Rädern und des Jell-O-Salats zuzuwenden, der er entstammte. Nach außen hin, seinem Kleidungsstil und Auftreten nach, wirkte der 80s-Hipster angepasst. Der Mod, der Glamrocker, der Rockabilly, der Punk, selbst der Prep riskierte den Zorn der Homophoben und trotzte ihm. Doch der 80s-Hipster konnte noch im hintersten Winkel der Ozarks ein Bier bestellen.
Es gibt Dialoge zwischen Daniel, Pam und Joe, die so angefüllt sind mit Titeln aus der Fanzine-Szene, mit Bandnamen und Insiderwitzen, dass man entweder das Buch weglegt und zu googeln beginnt oder sie einfach überliest und wartet, bis der Erzählfluss sich wieder mit anderem als popkulturellen Referenzen beschäftigt. Und das tut er. Joes haarsträubende Karriere als Rockstar, die Katastrophe des 11. September, der Schock und die Trauer über Joes plötzlichen Tod, auch Pams vorsichtige Wiederannäherung an ihre Eltern. All das sind starke Momente in Sings neuem Roman, den man unumwunden empfehlen könnte, würde er nur enden, nachdem Joes Nachruhm in Form eines posthum veröffentlichten 8-CD-Erinnerungsboxsets gesichert ist. Doch Sing nimmt diese Zäsur zum Anlass, Floras Werdegang ins Visier zu nehmen, der eher dröge jongliert zwischen politaktivistischem Karrierismus und mehr ins Zynische kippendem Öko-Idealismus. Spätestens als Flora sich als Wahlkampfhelferin für die grüne Präsidentschaftskandidatin Jill Stein zu engagieren beginnt und sich in einen demokratischen PR-Berater verliebt, erlahmt Sings sonst so konziser und pointierter Erzählton in ein seltsam uninspiriertes Nacherzählen parteipolitischer Diskurse.
Toll. Die Grünen kriegen die Gutmenschen, Bernie schnappt sich die Jugend und alle, die einen Job wollen, und die Demokraten kriegen die Lahmen, die Blinden, die Leprakranken und die alleinerziehenden Mütter. Wer sollen denn die Leprakranken sein? Sie schenkte sich Wein nach. Das wissen nur die Leprakranken selbst, sagte Bull. Hillary hat sich sogar an die illegalen Einwanderer rangeschmissen. Die mächtigste Wählergruppe von allen, Gott steh uns bei.
Wer solcherlei Schlagabtausch spannend findet, mag auch die übrigen 250 Seiten noch gutieren. An die erste Romanhälfte kommen sie aber nicht mehr heran, wie auch das hohe Lied im Ganzen nicht mehr die Intensität besitzt, die man etwa von Sings Erstling, der Mauerläufer, kennt. Schade.
Jannik Hanbeau-Federer über Nell Sing, das hohe Lied. Tobias Schnettler hat den Roman aus dem Englischen übersetzt und erschienen ist er im Rowohlt Verlag Hamburg. Mehr politische Literatur, dann allerdings nicht fiktionale, gibt es heute Abend in der Sendung Andruck ab 19.15 Uhr, dann unter anderem mit Politische Gleichheit, dem neuen Buch von Politikwissenschaftlerin und Harvard-Professorin Danielle Allen, einst gehalten als Frankfurter Adorno-Vorlesungen für kritische Gesellschaftstheorie. Zuerst aber nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und der Frage, welche Regionen für ein Atommüllendlager in Betracht gezogen werden. Vom Büchermarkt war es das für heute. Am Mikrofon war Miriam Zeh.